Ein Team, ein Podcast. Der Handball-Podcast der Rhein-Neckar-Löwen mit Host Kevin Gerwin.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ein Team, ein Podcast. Heute haben wir wieder eine ganz besondere Folge. Wir freuen uns. Wir haben den Rekordtorschützen der deutschen Handballnationalmannschaft zu Gast. Herzlich willkommen, Blacky Schwarzer.
Hallo.
Bevor es losgeht, nochmal ein kurzer Hinweis für euch. Gebt uns gerne euer Feedback. Erzählt euren Freunden, Familien und allen Fans von diesem Projekt, von Projekt Gold, von unserem Podcast. Der Daniel lässt sich jedes Mal neue Formulierungen einfallen. Sehr, sehr schön. Und das ist uns natürlich auch ganz wichtig. Ihr könnt ja auch auf diesen ganzen Portalen könnt ihr uns auch abonnieren. Und dann bekommt ihr immer gleich eine Info darüber, wenn die neue Folge online ist. Und dann seid ihr da immer auf allererstem Wege informiert, wenn es bei uns was Neues gibt. Es geht auch direkt los und wir starten mit der ersten Kategorie.
Ein Team, ein Podcast mit freundlicher Unterstützung von RPR1. Und jetzt Löwen live.
Ja, Löwen live, Blacky, lass uns über das Sportliche reden. Wie lange bist du noch dran, so am Tagesgeschehen der Handball-Bundesliga?
Ich sag mal so, übers Fernsehen oder die Radio oder was alles dazugehört, Facebook, neuen Medien, noch relativ eng, aber habe trotzdem schon einen gewissen Abstand, weil ich mich in meiner Aufgabe als Jugendkoordinator und Jugendtrainer beim Handballverband sah, mehr um den Jugendbereich kümmere und da eher zu Hause bin. Nichtsdestotrotz verfolge ich natürlich Champions League, Bundesliga, ist halt super, dass wir das alles auf Sky haben. So kann ich relativ nah dran sein.
Hast du dich in den letzten Wochen kurzzeitig mal in den Fußball versetzt gefühlt, dass auf einmal innerhalb von anderthalb Wochen vier Trainer gefeuert werden?
Ja, es war schon erschreckend, muss man sagen. Weil aus unserer Sportart kannte man viele Dinge gar nicht, die da passiert sind. Und du dachtest, das kann nur im Fußball passieren. Aber man lernt jeden Tag immer wieder dazu, auch bei uns ist sowas möglich und ich glaube, der Deutsche Handballbund hatte so ein bisschen Glück gehabt auch, dass in der Bundesliga plötzlich was passiert war mit diesen ganzen Trainerwechseln, dass sie so ein bisschen aus der Schusslinie geraten sind.
Ne? Ja, das auf jeden Fall. Ist es eine der interessantesten Saisons, die du bisher miterlebt hast?
Ja, generell, wir hatten ja auch, ich glaube, war es letzte Saison, wo es am letzten Spieltag noch drum ging, wer steigt ab, wo sich die Eulen Ludwigshafen da noch gerettet haben, wo quasi drei Mannschaften noch hätten drinbleiben können, dann am letzten Spieltag die deutsche Meisterschaft entschieden. Aber so wie es natürlich jetzt aktuell ist, ist es natürlich für alle Beteiligten optimal, weil du eben nicht, sag ich mal, eine Zwei- oder Drei-Klassengesellschaft hast, sondern oben ist es eng, unten ist es eng und das ist einfach perfekt für die Handballzuschauer und für unsere Sportart.
Aber kannst du die Trainerwechsel in der Bundesliga nachvollziehen, wenn man das so differenziert einzeln auf die Clubs so sieht? Oder gab es irgendeinen Trainerwechsel, wo du sagst, das hätte ich anders gemacht?
Ja, leider sind so die Gesetzmäßigkeiten des Sports. Es ist schwierig, eine ganze Mannschaft auszutauschen, was man vielleicht gerne in dem einen oder anderen Fall gemacht hätte, aber leider ist dann in dieser Kette der Trainer das schwächste Glied. Das muss man einfach so sagen. Und wenn man jeden einzelnen Trainerwechsel für sich betrachtet, ist natürlich, wenn ich mal mit Berlin anfange, wird Petkovic zwei Wochen vorher noch gelobt für seine Arbeit und zwei Wochen später aufgrund der Ergebnisse geschieht dann sowas, was dann schlussendlich auch irgendwo logisch war. Mhm. Ob man das so machen muss oder nicht, sei dahingestellt. In Melsungen ähnlich, da hat ja der Manager Axel Gerken das schon quasi auch kommuniziert, dass bei nicht erzielten Ergebnissen eine Veränderung vorgenommen wird.
Das fand ich eigentlich fast noch schlimmer, muss ich ehrlicherweise sagen.
Ja, es war dann quasi zum Scheitern verurteilt.
Ja,
also ich mag Heiko unheimlich, ist ein Kumpel von mir, mit dem ich zusammengespielt habe. Aber ab diesem Zeitpunkt war ja im Endeffekt jeder Punktverlust und alles, was nicht gut gelaufen ist, war ja dann im Endeffekt Wasser auf die Mühlen. Und dann ist das eben so gekommen, wie es gekommen ist. Ne? Und wenn man dann zum Schluss zu den Rhein-Neckar-Löwen kommt, hatte ich ja auch schon bei meiner Kolumne vor der Saison, wo ich befragt wurde, wer sind denn so die Meisterschaftsfavoriten, wie sieht das mit den Trainern aus, hatte ich ja schon mal grob angedeutet, weil ich es auch selbst erfahren habe, wie es ist, ein ausländischer Trainer, der vielleicht die Sprache noch nicht so gut spricht, bei einer sehr ambitionierten Mannschaft, dann auch noch ein junger Trainer, der die Liga nicht kennt, war es natürlich für ihn unheimlich schwer, an die Erfolge auch der Vergangenheit anzuknüpfen. Und Nicolai hat ja da wirklich super Arbeit geleistet. Und dann da hinten dran zu kommen, war natürlich unheimlich schwer. Und ja, schlussendlich muss man sagen, kann man auch diesen Trainerwechsel verstehen. Aber wie du sagst, die geballte Form dieser Trainerwechsel, angefangen mit dem Bundestrainer, war natürlich eine Bombe in unserer Sportart gewesen.
Wenn man jetzt so ein bisschen guckt, also Stand heute, es sind jetzt 2-3 Spieltage gespielt, seitdem diese Woche so verlaufen ist, haben die Löwen eigentlich den vermeintlich besten Pick gemacht, sage ich mal, mit Martin Schwalb. Wie siehst du Martin Schwalb bei den Rhein-Neckar-Löwen?
Ja, ich kenne Schwalbe natürlich einmal als Freund und dann natürlich als Trainer oder auch als Mitspieler. Also ich habe alles mit ihm erlebt, sage ich mal. Und ja, ich sage mal so, die Rhein-Neckar-Löwen sind ja eine Mannschaft, die mit Andi Schmid einen Spieler hat, der außergewöhnlich ist. Und es ist eine Mannschaft, die, gestern hat einer gesagt, ja, das ist ja eine Mannschaft, die braucht keinen Laptop-Trainer, sondern die brauchen nur einen Trainer, der sie bei Laune hält, der ihnen unterschiedliche Ideen mit auf den Weg gibt und dann einfach machen lässt. Da sind so viele gute und erfahrene Spieler in dieser Mannschaft, dass ich da gar nicht so viel machen muss, sondern ich muss vielleicht an der Stellschraube, es sind Kleinigkeiten, die ich vielleicht nur verändern muss. Und dann kann ich mit dieser Mannschaft schon erfolgreich sein, weil alle wissen, wie man erfolgreich sein kann. Ja, und denen muss ich jetzt nicht irgendwas Hochgreifendes erzählen, sondern die muss ich im Endeffekt machen lassen. Und das sieht im Moment so aus, dass Schwalbe das gut hinkriegt, dass er das gut macht. Gespannt bin ich jetzt mal aufs Wochenende. Da hast du natürlich so den richtigen Prüfstein, den ersten, mit einem Spiel in Kiel. Wenn das jetzt auch noch erfolgreich sein sollte, ist das natürlich eine Hausnummer oder wäre das natürlich eine Hausnummer. Weil im Endeffekt hat man jetzt in der Saison so gesehen nichts mehr zu verlieren, sondern nur noch zu gewinnen.
Ja, absolut.
Und wie gesagt, von außen sieht es jetzt so aus. Ich war ja am Samstag auch mal wieder seit langem in der SAP-Arena. Man hat irgendwie gesehen, ja, die Mannschaft hat wieder Spaß, die spielen so befreit. Und das, denke ich mal, war das Wichtigste, dass man da in den Köpfen vielleicht mal eine Blockade löst. Und das halt scheint Schwalbe gut hingekommen zu haben. Und freut mich natürlich, wenn meine ehemalige Mannschaft und mein Kumpel Martin Schwalb da erfolgreich ist.
Du warst ja auch mal kurz Löwentrainer.
Gar nicht so unerfolgreich.
Für ein Spiel als Spielertrainer, nach Juri Schewzow, zwei sogar, dann ist das hier...
Ein Pokalspiel
haben wir dann wahrscheinlich deshalb nicht auf dem Schirm gehabt. Aber wie war das für dich, vor allem als Spielertrainer?
Schwierig, also auf dem Niveau eigentlich nicht machbar. Und deshalb habe ich auch für mich dann die Entscheidung getroffen. Natürlich haben sie zu mir gesagt, sie hätten ja auch gerne als Trainer mit mir weitergearbeitet, aber ich hatte ja für mich eine andere Entscheidung getroffen, dass ich einfach aus dieser Mühle Handball-Bundesliga gerne raus möchte und hatte eben von Heiner Brand damals das Angebot bekommen, als Jugendkoordinator beim Deutschen Handballbund und als Jugendbundestrainer zu arbeiten. Und ich habe über Jahre, wo ich meine Handballcamps auch gemacht habe, festgestellt, dass mir einfach die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen so viel Spaß macht und wollte dann aus dieser Mühle raus. Und deshalb, ja, war damals die Entscheidung, gut, man macht die Saison als Trainer zu Ende. Aber so wollte ich nicht als Spieler aufhören, sondern ich habe dann für mich entschieden, ich möchte diese Saison als Spieler noch zu Ende spielen. Und beides zusammen ist auf diesem Niveau für mich nicht machbar, sage ich einfach. Ja, weil der Trainerjob ist so komplex und der Job als Spieler, wenn du es vernünftig machen möchtest, ist so komplex. Und ich wollte einfach einen vernünftigen Abschluss als Spieler haben. Und deshalb habe ich dann gesagt, gut, so funktioniert das nicht. Wir müssen das anders machen. Und deshalb habe ich es dann einfach sein gelassen und habe die Saison noch zu Ende gespielt. Und dann kam ja Wolfgang Schwenke und hat dann den Job als Trainer übernommen.
Also über die Zeit, deine damalige Zeit bei den Rhein-Neckar-Löwen kommen wir auch später nochmal. Kommen wir nochmal ganz kurz zu einem Thema zurück, wo du ja auch relativ klare Kante gezeigt hast in den letzten Wochen, nämlich zur Entlassung von Christian Prokop. Du hast da das Verhalten der Verantwortlichen kritisiert. Was lief deiner Meinung nach beim DHB in dieser Situation, in dieser Entscheidung nicht so gut?
Ja, ich versuche ja immer, Situationen ganzheitlich zu betrachten. Und für mich beginnt ja die Situation nicht mit dieser Europameisterschaft und nicht mit diesem Trainerwechsel, sondern für mich beginnt ja diese Situation vor 3 Jahren, wo man hingeht beim DAB und für Dago Sigurdsson einen jungen Nachwuchstrainer mit Christian Prokop, der gute Arbeit in Leipzig geleistet hat, mit einer jungen Mannschaft, mit der er Woche für Woche, Tag für Tag in der Trainingshalle steht, mit der er Dinge entwickeln kann und muss. Da hat er einen guten Job gemacht und holt dann diesen Trainer mit einer Ablösesumme, unvorstellbar, 500.000 Euro Geld, was ich mir wünschen würde, was man zum Beispiel in die Jugendförderung stecken würde. Und da beginnt das ganze Jahr. Ja, ein Trainer, der international völlig unerfahren ist, keine Ahnung hat, wie Mechanismen sind, keine Ahnung hat, wie man auch erwachsene Spieler in einer Nationalmannschaft führt. Ich habe es ja eben schon mal gesagt, die Löwen sind ja auch eine sehr erfahrene Mannschaft und ähnlich ist es ja auch in der Nationalmannschaft. Da kommen ja nur Häuptlinge zusammen und aus diesen Häuptlingen muss ich eine Mannschaft formen, denen eine Grundidee geben und sie dann einfach machen lassen. Und die kann ich nicht behandeln wie eine Vereinsmannschaft mit jungen Spielern, in Leipzig zum Beispiel. Mhm. Und das hat sich ja schon beim ersten Turnier angedeutet und hat sich dann über die Laufe der Jahre, natürlich hat sich Christian weiterentwickelt, weil er gemerkt hat, er hat da Wahnsinnsfehler gemacht. Die Frage, die man sich halt stellen muss, kann man diese Fehler, die dann auch ein Bruch, sage ich mal, für mich als Außenstehender zwischen Mannschaft und Trainer entstanden ist, kann man das nochmal kitten? Ja, es sah ja jetzt zwischendurch mal so aus, dass die Jungs dann auch gesagt haben, das ist unser Trainer und sie haben es ja auch auf dem Spielfeld teilweise gezeigt. Die nächste Frage, die man sich dann stellen muss, was geben die Verantwortlichen vor? Was möchte ich erreichen bei den großen Turnieren? Da war immer die Zielsetzung ganz öffentlich und forsch Medaillengewinn. Das hat man jetzt bei 3 Turnieren in Folge eben nicht geschafft. Und deshalb, ist die große Frage, war das jetzt richtig, was man gemacht hat? Ich habe halt angeprangert, dass man sich nicht hinsetzen kann und sagen kann, Sportvorstand Axel Kromer, das ist unser Trainer, mit dem gehen wir in die Qualifikation, mit dem wollen wir die Olympischen Spiele, wir sind auf dem richtigen Weg. Und ich glaube, 2 Wochen später ist das, was da gesagt wurde, alles Schall und Rauch und interessiert keinen mehr. Mhm. Ja? Und das ist halt das. Die Art und Weise, wie man da mit ihm umgegangen ist, ist für mich ein absolutes No-Go. Das habe ich auch oft genug gesagt, dass man so mit Menschen einfach nicht umgehen kann.
Alfred Gislason ist aber ja jetzt schon auch ein Trainer, der Hoffnungen weckt, kann man so sagen, oder? Also schon auch ein Trainer, der sportlich gesehen vielleicht doch nochmal andere Sphären erreichen kann als vielleicht Christian Prokop, oder? Weil es halt eben so ein Trainer ist, wie du gesagt hast. Der hat super viel Erfahrung, auch international. Der weiß, wie der Hase läuft, auch mit Superstars umzugehen.
Deshalb, denke ich mal, hat man diesen Wechsel schlussendlich auch gemacht.
Also eher pro Gislason statt kontra Prokop.
Genau so ist es. Ja, man hat einfach diese Ziele, Projekt Gold oder Goldmedaille Olympische Spiele, wurde ja auch mal ausgegeben von den Offiziellen. Das hat man, glaube ich, so ein bisschen gefährdet gesehen, weil man jetzt auch bei diesem Turnier wieder gesehen hat, wie viele gute Mannschaften es gibt. Ja, du hast ja, sage ich mal, 10 Mannschaften gehabt, die wirklich da an einem guten Tag sich untereinander geschlagen haben. Wenn ich überlege, wie gut die Portugiesen, die haben die Schweden in Grund und Boden gespielt. Also da waren ja Handballspiele dabei. Das war ja echt mit der Zunge zu schnalzen. Also es hat echt Spaß gemacht, da noch mal zuzugucken. Und wenn man jetzt sieht, unsere Quali-Gruppe, natürlich haben wir den großen Vorteil, dass wir daheim spielen. Aber wenn du siehst, mit Schweden, Slowenien,
die auch eine
super Europameisterschaft gespielt haben. Und auch Algerien hört sich vielleicht nicht so gefährlich an. Aber wir haben uns in der Vergangenheit immer schwer getan mit dieser Spielweise von den afrikanischen Mannschaften, weil wir es nicht gewohnt sind. Aber genau diese Dinge kennt Alfred Gislason. Er hat es selbst alles mitgemacht. Er hat selbst internationale Erfahrungen gesammelt. Den einzigen kleinen Unterschied, den es so ein bisschen gibt, ich habe es vorhin ja schon gesagt, es ist ein Riesenunterschied, ob ich eine Vereinsmannschaft trainiere oder eine Nationalmannschaft. Und gerade was so Nationalmannschaften anbelangt, hat er jetzt vielleicht noch nicht so viel Erfahrung, aber ich glaube, er bringt generell so viel Erfahrung mit, dass das für ihn kein Problem sein sollte.
Ja. Also ich glaube, man kann sehr, sehr gespannt sein, weil in diesem Jahr ja auch einfach, ja, es auch viel zu gewinnen gibt, sage ich mal, mit den Olympischen Spielen, die ja dann auch noch im Sommer auf dem Programm stehen.
Wenn sie denn stattfinden, ne?
Wollte gerade sagen, also gut, das ist ein ganz anderes Thema. Also wo uns dieses ganze Corona-Zeugs noch hinführt, ich glaube, da sollte man sich momentan keine Gedanken drüber machen. Wie nah bist du denn eigentlich noch an den Löwen dran? Kommst du oft in die SAP-Arena?
Ich war jetzt seit, ich glaube, 2 Jahren mal wieder da gewesen. Hat okay. natürlich damit zu tun gehabt. Wir waren hier bei der Sichtung mit den Mädels und SAP-Arena einen Steinwurf entfernt. Und dann habe ich am Donnerstag gesehen, Mensch, die Löwen spielen ja Samstag. Hab dann Olli angeschrieben und der war dann so lieb und hat uns Karten hinterlegt. Und es war mal wieder richtig, richtig schön, in der Arena zu sein, ganz viele bekannte Leute zu treffen. Auch die Rückmeldung von Leuten, was das ja damals für eine tolle Zeit war und so, hat unheimlich Spaß gemacht. Und ja, ich muss gucken, dass ich in Zukunft noch mal öfter wieder in die Arena komme. Weil es war echt, echt toll. Aber wie gesagt, ich glaube, das letzte Mal war es vor 2 Jahren okay. gewesen, bei einem Champions-League-Spiel gegen Barcelona, wo mich Sky dann gefragt hatte, ob ich zu dem Thema Barcelona, weil ich auch da mal gespielt habe, bisschen was sagen könnte. Und ja, aber wie gesagt, letzten Samstag gegen Hannover, 12.000 Leute, super Stimmung, hat echt Spaß gemacht. Und ja, jetzt mit Schwalbe an der Seitenlinie macht es noch mal mehr Spaß, das auch zu beobachten.
Das Ergebnis war für uns auch ganz okay, das stimmt wohl. Mit 3 Spielern aus dem aktuellen Kader hast du ja sogar noch zusammengespielt. Mit Gensheimer, Grötzky, Steffen Faeth. Wie siehst du deren Entwicklung?
Ja, Gens ist natürlich sehr ärgerlich jetzt mit so einer beschissenen Verletzung. Ich hatte mit dem Doc kurz drüber gesprochen. Eigentlich so eine ganz komische Verletzung, die es ganz selten gibt. Setzt ihn natürlich außer Gefecht. Bei Gens ist halt immer so die Frage, und das hat ja auch wieder mit dem Thema Christian Prokop zu tun gehabt. Ich als Trainer würde Gänse halt ganz anders so ein bisschen anfassen, vor allen Dingen, weil das ein Spieler ist mit so viel Qualität. Und die große Frage ist ja, muss man sich ja stellen, warum hat er in der Nationalmannschaft eigentlich nie so richtig die Leistung gezeigt, die er zum Beispiel bei den Löwen oder wo auch immer gezeigt hat. Gänse ist für mich der beste Linksaußen der Welt und wie gesagt, jetzt leider verletzt. Aber wenn er zurückkommt, denke ich mal, würde er auch bei Schwalbe, weil wir haben ja auch in der Vergangenheit öfter immer mal drüber gesprochen und zu Gänse, ja, braucht man eigentlich nicht viel sagen. Bei Johnny, dem gucke ich sowieso immer gerne zu, weil A, ich auch sein Partner mal beim Einpassen war, früher, wo er Jungspund war, ihm vielleicht das eine oder andere auch mit auf den Weg geben konnte. Mir gefällt einfach seine Art, Handball zu spielen. Deshalb, ja, ist Johnny einfach ein richtig guter Junge. Und bei Steffen war es ja so, der war ja damals quasi noch A-Jugendlicher, sage ich mal, als er zu uns gekommen ist, zu den Rhein-Neckar-Löwen. Und da habe ich auch natürlich versucht, als älterer Spieler, ihm zu helfen in der Mannschaft, die ja damals ja, vom Gefüge her nicht ganz so einfach war, muss man einfach sagen, mit unseren polnischen Spielern, dann mit Oleg Wielicki aus dem russischen Bereich, Sergej Harbok damals, war ja das ganze Gebilde nicht ganz so einfach, muss man einfach sagen. Und da war es natürlich auch für einen Jungspieler eher schwierig. Und deshalb habe ich ihm auch da geholfen. Aber es war einfach schön zu sehen, welche Entwicklung Steffen dann auch im Laufe der Jahre gemacht hat.
Was traust du den Löwen unter Martin Schwalbe in der restlichen Saison noch zu? Also wir müssen jetzt ganz kurz einordnen für alle, die zuhören. Wir zeichnen diesen Podcast heute haben wir Freitag, Mittag auf, vor dem Kiel-Spiel. Aber es wird halt erst danach veröffentlicht, nur dass ihr euch das nicht fragt. Was traust du den Löwen unter Martin Schwalbe noch zu? Ich meine, Meisterschaft ist rum.
Genau, die Meisterschaft ist abgefahren, aber es gibt ja Ziele, die dahinter sind. Das heißt, natürlich spielt man auch jetzt international, aber Ziel sollte natürlich sein, in der Königsklasse zu spielen, Champions League. Wenn man das mal gemacht hat, dann hat man Lunte geleckt und dann möchte man natürlich auch da wieder hin. Und das ist zum Beispiel ein Ziel, was ich Ihnen durchaus zutraue. Da könnte natürlich ein Sieg in Kiel ein Meilenstein sein, aber in Kiel ist jetzt nicht unbedingt ein Spiel, was man gewinnen muss. Ja, also da, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt diese Saison oder wann das letzte Mal jemand dort gewonnen hat. Ich glaube,
Wetzlar, kurz vor Weihnachten, meine ich, oder?
Ah, stimmt, genau.
Mit 7.
Stimmt, also deutlich sogar. Stimmt. Ja. Aber das ist jetzt, wie gesagt, nicht unbedingt ein Spiel, was man gewinnen muss. Aber alles, was dann hinten dran kommt, sage ich mal, sind dann, wenn man das erreichen möchte, noch in die Champions League zu kommen, sind das dann die Pflichtaufgaben. Und das traue ich ihnen durchaus zu. Und dann hat man eben noch die große Möglichkeit, einen internationalen Titel zu gewinnen, mit dem ERF-Pokal. Und das ist, glaube ich, was sehr erstrebenswert sein sollte.
Also ich bin ja so ein, ich bin nicht abergläubisch, aber so ein bisschen vielleicht dann auch schon. Das letzte Mal, wo sich Uwe zu diesem Zeitpunkt der Saison verletzt hat, haben wir den ERF Cup gewonnen. Das nur mal nebenbei. Da ist, glaube ich, damals hatte er was an der Achillessehne und ist dann auch erst zum Final Four in Nantes damals wieder zurückgekommen und wir haben damals den ersten Titel der Vereinsgeschichte geholt. 6 bis 8 Wochen, ja, also vielleicht macht er noch das ein oder andere Spiel diese Saison für uns, muss man dann mal gucken. Aber wer weiß, vielleicht wiederholt sich die Geschichte ja nochmal. Das war die erste Kategorie. Wir kommen zur zweiten Kategorie und wollen dich da noch ein bisschen näher kennenlernen.
Löwen hautnah.
Wie kam es zu deinem Spitznamen Blacky?
Ist eigentlich eine ganz einfache Geschichte. War so meine ersten Maßnahmen in der Nationalmannschaft. Damals war Armin Emrich Trainer gewesen. Und wir hatten zu dem Zeitpunkt im Kader 3 Christian gehabt. Und Armin Emrich ist unter anderem Englischlehrer. Und dann hat er natürlich, wie Armin so ist, der hat immer den Schalk im Nacken, ganz toller Trainer, also hat unheimlich Spaß gemacht, mit ihm zusammenzuarbeiten. Wir sind heute auch noch gut befreundet. Und dann hat er natürlich Schwarzer, Englisch, Black und schon war der Spitzname Blacky entstanden. Und seitdem bin ich im Endeffekt in der Handballwelt unter dem Spitznamen bekannt.
Ja, was Spitznamen angeht, wir sind ja mal tatsächlich, so ein bisschen wie die 3 Fragezeichen, sind wir ja mal dem hinterhergegangen, wie Johnny Grötzky zu seinem Spitznamen gekommen ist.
Kann ich dir sagen, weil ich ihn
Er hat es uns auch erzählt damals, aber das ist ja auch eine Geschichte. Also das war wirklich die Geschichte mit den meisten Kurven in meinem Leben. Also wie das damals zustande gekommen ist.
Da habe ich einen genialen Einfall gehabt.
Hatten wir nämlich das Thema. Wenn ihr das nochmal hören wollt, die sind ja alle noch online, also die ganzen alten Podcasts, unter anderem auch mit Patrick Grötzky, da können wir mal ein bisschen Cross-Werbung machen, wir verraten es jetzt hier nicht nochmal, dann könnt ihr euch gerne nochmal den Podcast von Patrick Grötzky anhören. 11 Jahre ist dein Karriereende als aktiver Spieler bereits, ja? Wie läuft das Leben so als Handballrentner?
Wahnsinn, schon 11 Jahre, ansonsten geht es mir sehr, sehr gut. Wie gesagt, ich bin als Jugendkoordinator, Jugendtrainer beim Saarländischen Handballverband tätig. Das macht mir super viel Spaß. Ansonsten habe ich noch viele andere Projekte, die ich mache. Ich habe eine Markenbotschaftertätigkeit bei der Firma Fitline. Das sind Nahrungsergänzungsprodukte, die ich jetzt seit über 20 Jahren nutze, die mir unheimlich gut geholfen haben. Dann mache ich viel Vorträge im Bereich Motivation, Teambuilding und solche Dinge bei größeren Firmen auch. Was mir auch super viel Spaß macht, sind Kinderhandballcamps. Da habe ich bei Robinson mein eigenes Kinderhandballcamp auch einmal im Jahr in den Sommerferien. Und ja, mir geht's gut, meiner Familie geht's gut das ist, denke ich mal, das Allerwichtigste.
Ja, du bist ja deiner Herzenssportart verbunden geblieben, das ist ja auch ganz wichtig. Was macht dir genau an der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen jetzt auch im Saarland zum Beispiel so viel Spaß?
Es ist einfach eine ganz ehrliche Sportart. Oder was heißt Sportart? Eine ehrliche Aufgabe. Mhm. Ja, weil du kriegst von den Mädels und Jungs, und so ist es halt bei Kindern, das ist das Schöne, die geben dir sofort eine Rückmeldung, ob es auf Deutsch gesagt scheiße war oder ob es gut war. Mhm. Ja, zum Glück ist es eher selten schlecht, sondern meistens gut. Aber da nehmen ja Kinder auch kein Blatt vor den Mund, sondern die sagen das gerade raus. Und das würde ich mir halt manchmal auch in der Erwachsenenwelt wünschen. Und deshalb sage ich, diese Arbeit, die ich da jetzt gerade mache mit den Kids, ist eine ganz ehrliche, eine ganz tolle Arbeit. Wenn du Erfahrung weitergeben kannst, jetzt hier diese 4 Tage, denen einfach was mit auf den Weg geben können, weil die haben ja noch alles vor sich. Und ich versuche mich dann immer in meine Zeit zurückzuversetzen, wo ich damals beim Hamburger Handballverband in der Hamburger Auswahl gespielt habe. Was ich da versucht habe zu machen, und das versuche ich jetzt mit den Erfahrungen, die ich in meiner Karriere über 22 Jahre sammeln durfte, einfach den Kindern mit auf den Weg zu geben. Und bisher funktioniert es eigentlich ganz gut.
Ja, du sagst, diese vier Tage hier, kurz zur Einordnung, wir sind im Olympiastützpunkt Rhein-Neckar und also hier nennt man es, glaube ich, nur den USP, genau. Im Neuenheimer Feld. Was macht ihr hier genau? Also wir haben gerade ein kleines bisschen um die Ecke gucken können.
Genau, das ist die DHB-Leistungssportsichtung, nennt sich das. Das heißt, es gibt zwei Veranstaltungen davon, beziehungsweise vier insgesamt pro Jahr. Zwei im weiblichen Bereich, zwei im männlichen. Mhm. Die im weiblichen und männlichen Bereich im Norden finden in der Nähe von Berlin in Kienbaum statt. Die im Süden hier immer im OSP in Heidelberg. Und hier ist der DAB vor Ort. Und über die vier Tage werden die Mädels und Jungs ja, im Bereich Handball in unterschiedlichen Grundspielen, Grundübungen, Mannschaftsspielen einfach getestet. Und dann selektiert der Deutsche Handballbund quasi seinen Nachwuchs. Mhm. Das heißt, die Jugendnationalmannschaften U16 im weiblichen und männlichen Bereich.
Mhm. Gibt es irgendwie aktuell in der Bundesliga oder ähnliches Spieler, wo du sagst, die habe ich mit trainiert, entdeckt, mit gefördert?
Also in jeder Mannschaft, also wenn ich jetzt die Eulen Ludwigshafen angucke, sind es 13.
Oh.
Und ansonsten in jeder Bundesliga-Mannschaft mindestens ein Spieler, sage ich mal.
Mhm.
Ja, und das zeigt mir auch immer wieder, dass die Arbeit, die ich gemacht habe, glaube ich, gar nicht so schlecht gemacht habe. Wenn ich jetzt in der aktuellen Nationalmannschaft mal so schaue, zum Beispiel an Timo Kastening, an Jannik Kohlbacher, das sind alles Jungs, die mal bei mir gewesen sind. Und das ist einfach schön, die jetzt in der Bundesliga oder dann eben auch in der Nationalmannschaft zu sehen.
Und Timo Kastening auch gerade, wir konnten ihm persönlich gratulieren, was uns sehr gefreut hat, zu Deutschlands Handballer des Jahres gewählt worden. Aber wir hatten es ja ganz kurz, du hast zwei Spiele mal Trainer bei den Löwen gemacht. Coach im Erwachsenenbereich war für dich, war mal eine Frage, war nie eine Frage, kam für dich nicht in Frage?
War nie eine Frage. Dadurch, okay, dass ich quasi diesen reibungslosen Übergang als Jugendkoordinator und Jugendbundestrainer hatte, und du hast es eben schon gesagt, ich konnte ja da drin bleiben, wo ich war, was mir Spaß macht, wo meine Leidenschaft ist. Und ich bin froh, dass ich im Handball bleiben konnte. Hatte öfter mal Anfragen, auch in der Bundesliga was zu machen. Aber wie gesagt, ich habe vorhin ja gesagt, ich habe das 22 Jahre gemacht. Mhm. Fast jeden Tag, jedes Wochenende. Ich habe noch eine Familie, die dann auch irgendwann mal, oder wo ich einfach gesagt habe, ich möchte einfach mehr Zeit für die Familie haben. Und deshalb war es für mich bisher noch keine Frage gewesen. Mittlerweile ist mein Sohn 21. Jetzt verändern sich natürlich noch mal Dinge. Aber auch heute und aktuell, muss ich sagen, macht mir die Arbeit, wie ich sie machen kann. Auch diese unterschiedlichen Dinge, wie ich sie machen kann, macht mir unheimlich viel Spaß. Und deshalb gibt es im Moment kein Bestreben, daran was zu ändern.
Mhm. Blicken wir mal ein bisschen zurück in deiner Karriere. Also du hast in den 80er Jahren in Bergedorf und Wandsbek, also in der Nähe von Hamburg, das Handballspielen gelernt und bist dann zum VfL Fredenbeck gewechselt. Mit den Niedersachsen bist du in die Bundesliga aufgestiegen. Vielen Handballfans dürfte dieser Club ja gar kein Begriff mehr sein. Momentan sind die nicht so weit. Ich glaube, war noch ein paar Jahre in der zweiten Liga unterwegs. Wie viel hat unsere heutige Liquimoli Handball-Bundesliga noch mit der damaligen Bundesliga gemein?
Also es ist weiter die Bundesliga, also ja, den Namen. Jetzt haben wir natürlich, damals gab es keinen Namenssponsor. Jetzt hast du Liquimoli Handball-Bundesliga. Ich finde das auch mit der Namensgebung immer gut, weil es auch eine Nachhaltigkeit hat, auch für den Partner und für den Sponsor. Aber ansonsten, wenn ich jetzt ins Sportliche gehe und meine erste Saison 87-88 angucke und gucke mir heute ein Spiel an, kann man so vielleicht ein bisschen vergleichen. Man guckt sich ein Spiel, das in Echtzeit läuft, schaltet auf Zeitlupe und lässt das in Zeitlupe laufen.
Okay.
Ja. Und heute sind die athletischen Voraussetzungen, das Tempo, ein ganz anderes. Hat natürlich auch damit zu tun, dass im Jahre 2000, weiß ich gar nicht mehr, wann jetzt die schnelle Mitte eingeführt wurde, ja, einfach diese Regeländerung eine ganz andere Dynamik in die Sportart gebracht hat.
Auch diese Torwartwechselgeschichte, da hat ja auch noch mal mehr Tore.
Das ist sowieso ein Thema, da habe ich ein ganz gespaltenes Verhältnis zu. Dieser siebte Feldspieler hat für mich in unserer Sportart eigentlich nichts zu suchen, weil sie einfach A, unsere Sportart verfälscht und B, wird es wahrscheinlich erst zurückgenommen, wenn es, und ich hoffe es aber nicht, dass es passiert, mal eine schwere Torwartverletzung gibt. Mhm. Weil wenn man sieht, was da teilweise Stunts gemacht werden von Torhütern, die dann versuchen, noch irgendwie den Ball zu kriegen. Irgendwann ist es soweit, dann rasselt ein Torhüter mit dem Kopf an den Pfosten und dann ist es vorbei. Und deshalb würde ich mir einfach wünschen, man würde wieder zurückgehen und würde diese Regel rausnehmen aus unserer Sportart. Ja. Weil wofür gibt es 2-Minuten-Strafen? Um eben Überzahl, Unterzahl zu spielen. Dann sollen sich Trainer Gedanken machen, wie kann ich sowas machen? Jetzt kompensiere ich es mit einem 6. Feldspieler und spiele auch wieder 6 gegen 6. Und ich finde es einfach nicht gut, aber das ist meine persönliche Meinung, dass es solche Regeln gibt. Schnelle Mitte finde ich gut, weil es eine neue Dynamik in unsere Sportart gebracht hat. Aber wie gesagt, der Handball von Ende der 80er Jahre im Vergleich zu heute ist, ich will nicht sagen, fast eine komplett neue Sportart, aber eine Riesenwandlung hat stattgefunden.
Also ich bin auch kein großer Freund von der Torwartwechselei. Ich befürchte aber, dass wir dieser neuen Regel 2 deutsche Meisterschaften zu verdanken haben, weil Nikola Jakobsen das ja wirklich komplett auf die Spitze getrieben hatte, diese Regeländerung. Aber so richtig Fan bin ich davon ehrlicherweise auch nicht, weil es gab Spiele unter Nikola Jakobsen, wo wir, glaube ich, dem Torhüter kein Gehalt hätten bezahlen müssen, weil er nur gefühlt 5 Minuten im Tor gestanden hat. Haben wir alles mit den Löwen alles erlebt gehabt. Was für mich eine der größten Veränderungen von damals zu heute ist, man hat damals zu meiner Kindheit immer gesagt, die Handball-Bundesliga, das ist eine Dorfliga, so, weil das halt viele diese kleinen gallischen Dörfer, davon sind wir irgendwie völlig weg. Wir sind viel mehr in den großen Arenen, wir sind viel mehr in den Großstädten. Jetzt halt auch Burgdorf zieht nach Hannover in die große Arena um. Rhein-Neckar-Löwen ja am Ende auch irgendwie. Wie findest du diese Entwicklung? Also vor allen Dingen, wenn man jetzt auch unter der Prämisse, dass wir die erste Handball-Bundesliga-Saison ohne den VfL Gummersbach zum Beispiel erleben.
Also ich sage, damals hatte einen Charme gehabt. Ja, ich weiß noch, wie unsere Halle, als wir aufgestiegen sind in Friedenbeek, von 1200 Zuschauern wurde eine Wand komplett rausgerissen. Wir haben auf der Baustelle mitgeholfen, sodass du nachher knapp 2000 Zuschauer in der Halle hattest. Oder ich kann mich erinnern, in Weiche Handewitt haben wir gespielt, da stehen die Leute in den Garagentoren. Also das damals hatte einen Charme gehabt, aber du musst natürlich mit dem Laufe der Zeit gehen, ja, mit der Kommerzialisierung. Damals waren die Vereinseigner waren Mäzene gewesen. So war es in Niederwürzbach, beim Tursheim Essen, bei Wallau-Massenheim, die Vereine damals. Auch der VfL Gummersbach, ein Eugen Haas. Das waren ja Persönlichkeiten im Handball, die diese Vereine geprägt haben. Ja. Und schlussendlich musste man mit der Zeit gehen. Und wo sitzen die großen Sponsoren, die Geldgeber? Die sitzen meistens in den Metropolen. Mhm. Ja, und deshalb ist man beim HSV oder hier auch nach Mannheim. Und das ist einfach, man musste mit der Zeit gehen, um mit dem großen Bruder Fußball irgendwo mithalten zu können. Konntest du nicht mehr in diesen kleinen Arenen, sondern da sind Leute, die wollen Geld geben, die wollen eine Loge haben, die wollen Leute im Business einladen, da werden Geschäfte gemacht. Also es sind Wirtschaftsunternehmen mittlerweile, die Vereine. Und deshalb ist es so, wie es ist. Es ist natürlich auch für uns Sportler schön, in einer Halle mit 20.000 Leuten zu spielen. WM-Finale Köln. Ja. Oder jetzt letzte Woche, wo ich in der SAP-Arena, 12.000 Leute. Nicht 1200 Leute, die eine super Stimmung machen, sondern du hast 12.000 Leute. Und das ist natürlich auch eine ganz, ganz tolle Sache. Auch solche Dinge wie das Final Four in Hamburg, das Champions League Finale in Köln, das sind ja mega Handball-Events. Mhm. Und das ist ja das, was die Leute gerne wollen. Und deshalb sage ich, früher hatte einen Charme. Das hat Spaß gemacht, wenn die Leute dir ein Bein gestellt haben am Spielfeldrand. Weil die, ja,
das gab's?
Ja, es gab ja, Armin Emmrich hat mal einen Ball ins Spiel gerollt, der hat mal gepfiffen. So. Da wurde ja mit allen Tricks gearbeitet. Ja? Und dann hat dir mal ein Zuschauer ein Bein gestellt. Dann gab es mal eine Schlägerei, weiß ich noch, in Friedenbeek gegen Tusem Essen. Weil die Zuschauer halt direkt am Spielfeldrand saßen. Ja? Und das hatte was. Aber genauso haben die großen Arenen heute einen gewissen Charme und helfen natürlich unserer Sportart unheimlich.
Ja. Ja, du hast gerade die Zeit in Friedenbeek angesprochen. Fand ich ganz interessant, dass ihr da mitgeholfen habt, die Halle umzubauen. In dieser Zeit hast du ja dann auch irgendwann dein Debüt für die Nationalmannschaft gegeben, also Ende der 80er. Was hättest du 1989 jemandem geantwortet, der dir gesagt hätte, du wirst mal 318 Länderspiele absolvieren und 965 Tore werfen, also auch noch Rekordtorschütze sein?
Ja, damals natürlich unvorstellbar. Natürlich hatte ich Träume, Wünsche, Ziele, die ich mir gesteckt habe. Aber mit 17 oder mit 18, wenn du dann in die Bundesliga kommst, rechnest du natürlich nicht damit, so eine Karriere zu machen. Du erhoffst oder erwünschst es natürlich oder träumst davon, aber dass man das dann natürlich schlussendlich so macht. Und wie gesagt, im November 89 habe ich da mein erstes Länderspiel gemacht. Damals noch ein legendäres Länderspiel, weil es eben gegen die damalige DDR ging. Mit Spielern, die ich vorher nur aus dem Fernsehen kannte, mit Frank-Michael Wahl, Rüdiger Borchardt, Holger Winselmann, wie sie alle heißen. Das war so toll für mich damals gewesen und hat mir einfach gezeigt, es lohnt sich, viel zu investieren, aber auch auf viel zu verzichten, weil du eben Dinge erleben kannst und darfst, die kannst du mit keinem Geld der Welt kaufen. Und deshalb habe ich dann immer versucht, fleißig an mir weiterzuarbeiten, weil es für mich immer was ganz Besonderes war oder das Schönste für mich war, diesen Adel auf der Brust zu tragen und die deutsche Nationalhymne zu hören vor dem Spiel.
Auf welchen Titel bist du besonders stolz aus dieser ganzen langen Zeit?
Ja, natürlich kann man sagen, Weltmeistertitel 2007 mit den Begleitumständen, wie das alles war, war ganz, ganz toll. Aber mich haben ganz besonders immer Olympische Spiele begeistert. Und wenn ich jetzt in der Nationalmannschaft gucke, ist einfach dieser Titel, wenn man so sagen kann, die Silbermedaille von den Olympischen Spielen in Athen, ist eigentlich meine schönste Medaille, weil Olympische Spiele finden nur alle 4 Jahre statt. Mhm. Ist das globale Sportereignis, wo die besten 10.000, 11.000 Zuschauer, Sportler in einem kleinen gallischen Dorf wohnen, in den schönsten Ecken der Welt, zum Beispiel in Sydney. Da kommst du ja sonst relativ selten hin. Und du gehörst zu diesen 11.000 Sportlern. Sind das für mich alle 4 Jahre, das war immer so mein größtes Ziel, an Olympischen Spielen teilnehmen zu dürfen. Und deshalb sage ich, die Silbermedaille von den Olympischen Spielen Athen, die in der Vitrine zu haben, freue ich mich im Endeffekt jeden Tag drüber.
Ja, du hast es gerade angedeutet, die Begleitumstände zur WM 2007. Es gibt diesen Film zum Beispiel. Man kann, glaube ich, sagen, dass die Handball-WM 2007 noch sehr, sehr viel von der sportlich nicht in letzter Konsequenz erfolgreichen Fußball-WM 2006 so ein bisschen profitiert hat noch, weil diese Euphorie so ein bisschen mit rübergeschwappt ist. Wie oft wirst du auf dieses Wintermärchen 2007 noch angesprochen?
Sehr oft. Also egal, wo ich hinkomme, es ist auch ganz oft so, dass wenn ich irgendwo zu Trainerfortbildung oder Kind mal Handballcamps fahre, machen wir auch oftmals so Frage-Antwort-Runden noch und so. Ja, und ganz oft ist es natürlich, dass ich dann immer noch ein Päckelchen Salzstangen zum Beispiel kriege, weil das den Leuten so im Kopf noch ist, wie ich da die Salzstangen in mich rein stopfe im Filmprojekt Gold. Und deshalb ist das natürlich immer noch bei den Leuten ein Thema. War natürlich auch ganz toll gewesen, jetzt die Spiele auch in der Köln Arena. Ich war bei 2 Spielen jetzt bei der WM letztes Jahr in der Köln Arena gewesen und du hast das Gefühl gehabt,
das ist wie damals.
Das ist wie damals. Ja, war ich mal unten auf dem Spielfeld zu einem Interview beim Hallensprecher und du hast das Gefühl gehabt, da sind die gleichen Leute wie 2007, die wissen noch, wer du bist und das war eine Situation, da kriege ich jetzt noch Gänsehaut, wenn ich daran denke. Und deshalb, ja, für mich war es eben auch ganz was Besonderes. Ich hatte ja 2004 aufgehört gehabt in der Nationalmannschaft und dann kommst du da nochmal zurück nach 2 Spielen als Experte fürs ZDF und hast dann nochmal die Möglichkeit, plötzlich da mittendrin zu sein. Und dann, wie sich dieses Turnier entwickelt hat, was mit den Zuschauern passiert ist, was im gesamten Umfeld passiert ist. Heiner Brand hatte ja extra in Wiel ein Hotel gesucht, wo er gesagt hat, Mensch, da haben wir unsere Ruhe, da kommt niemand hin. Ja. Und dann bist du da nach dem Halbfinale, war das Hotel belagert, wir konnten gar nicht mit dem Bus vorfahren. Und da sind ja Sachen passiert, die waren für unsere Sportart im Endeffekt undenkbar. Aber sie sind passiert und deshalb war es ein ganz, ganz tolles Erlebnis, auf das ich natürlich auch gerne angesprochen werde.
Also speziell natürlich gerade deine Geschichte. Als TV-Experte diese WM quasi begonnen, das war ja damals auch für dich was Neues, oder? Also das schüttelt man sich ja auch nicht so aus dem Ärmel. Und dann auf einmal als Führungsspieler doch nochmal Weltmeister zu werden im eigenen Land, ist ja unglaublich. Weißt du übrigens, wer damals dein Nachfolger als ZDF-Experte war?
Nein, da haben sie, glaube ich, versucht, irgendwie zu rotieren. Ich glaube, Martin Schwalb hat dann mal
ein Spiel gemacht. Martin Schwalb war es tatsächlich.
Ja? Ja. Ja, also, ja, siehst du mal, so schließt sich ein Kreis immer wieder.
Ja, also, absolut.
Ja, wie gesagt, für mich sind so viele Dinge um diese WM einfach passiert. Deshalb habe ich jetzt auch mal noch mal die Anfrage gehabt, vielleicht mal ein Buch zu schreiben, weil alleine diese Geschichte schon. Ich hatte ja von Heiner Brandt die Anfrage gehabt. Mensch, Blecki, könntest du dir noch mal vorstellen, da in diesen 28er-Kader zu kommen? Wenn ich eine Verletzung habe, dann könnte ich oder würde ich gerne einen erfahrenen Spieler nachnominieren. Dann habe ich gesagt, gut, Heiner, 28er-Kader können wir gerne noch mal machen. Ist ja nicht schlimm jetzt. So, dann wurde das auf 21 reduziert. Dann gehörte ich zu diesen 5 Spielern, die schlussendlich da nachnominiert werden durften noch mal bei dem Turnier. Dann war es halt so, ich wollte mir gerade in den Tagen vor der WM noch mal einen großen Traum erfüllen, mal nach Amerika fliegen, mir ein NBA-Spiel angucken bei meinem Kumpel Dirk Nowitzki. Das war alles geplant gewesen.
Und dann, Tobi Reichmann ja wäre der WM gemacht.
Ja, und dann kommt am Abend, bevor wir von Frankfurt nach Dallas fliegen wollten mit meinem Kumpel, klingelt mein Telefon, weil die Nationalmannschaft war an diesem Sonntag in Ungarn zu Länderspielen gewesen. Mhm. Und ich gucke aufs Display und sehe Heiner Brandt. Da habe ich zu meiner Frau gesagt, ich gehe nicht ans Telefon. Ich will morgen nach Dallas fliegen. Ich kann jetzt nicht, der kann jetzt nicht sagen, dass ich da zur Nationalmannschaft kommen soll. Ne? Und dann bin ich rangegangen und dann sagt der Blecki, keine Angst, du kannst nach Dallas fliegen, aber Sebastian Preiß und André Klimowetz haben sich beide eine Verletzung zugezogen. Ich weiß nicht, was bis zu Turnierbeginn ist. Halt dich bitte fit, dass wenn irgendwas sein sollte, dass ich dich nachnominieren könnte. Ne? Und dann kam aber die Rückmeldung, beide sind fit, alles ist gut. Und dann habe ich, wie gesagt, ja das Turnier als Experte begonnen. Ja, und dann kam das zweite Spiel. Erstes Spiel war ja dann gegen Brasilien in Berlin gewesen. Dann das zweite Spiel quasi bei mir um die Ecke in Halle, Westfalen. Mhm. Lemgo, 60 Kilometer entfernt. Und dann kam in der Halbzeit der Jörg Polus, also mein Kommentatorenkollege, kam dann zu mir und sagte, Blecki, Mensch, hat Spaß gemacht. Aber da habe ich gesagt, was ist jetzt? Habe ich Scheiße geredet oder was?
Bin ich raus oder?
Bin ich jetzt so schlecht gewesen? Nein, aber wir haben gerade die Info aus der deutschen Kabine gekriegt. André Klimowetz hat sich beim Aufwärmen einen Muskelfaserriss zugezogen und ich denke mal, morgen bist du hier nicht mehr bei mir, sondern da unten auf dem Spielfeld.
Unfassbar.
Und ich sage, ja, jetzt warte mal ab, da sind ja noch andere Jungs, war ja Michael Hegemann, es waren ja noch andere Spieler, die da auch in diesem Fünferkader waren. Ja, aber dann waren wir noch im VIP-Bereich und um kurz nach 10 bin ich dann mit meiner Family Richtung Lemgo nach Hause gefahren. Und dann klingelte das Telefon, Heiner Brandt, und dann sagte Heiner, Mensch, Blecki, tut mir leid, ich habe dich nachnominiert, ohne dich vorher fragen zu können, weil um 5 vor 10 haben sie festgestellt, dass abends um 10 Uhr, sie dachten morgens um 10 wäre die Nachnominierungsfrist. Und dann mussten sie noch einen schriftlichen Antrag einreichen bei der IAF. Der musste dann genehmigt werden und das mussten sie halt alles in der Kürze der Zeit machen. Und deshalb konnte er mich nicht vorher fragen, ob ich dann bereit bin, das überhaupt zu machen. Sondern hat gesagt, Blecki, ich hoffe, du bist morgen früh um 8:30 im Hotel zum Frühstück, weil ich habe dich nachnominiert.
Ja. Ja, aber das war ja okay, wenn man das Ende der Geschichte betrachtet, ist das wahrscheinlich eher ein kleineres Problem gewesen. Du hast dann 2007 mit der Nummer 41 gespielt. Hast gerade gesagt, Dirk Nowitzki, dein Kumpel, den hast du doch besucht. War das ein Zufall mit der 41 oder war das so eine kleine Hommage an Dirk Nowitzki?
Natürlich eine Hommage. Es ist aber auch zustande gekommen, weil meine Nummer 8, die ich immer und ewig getragen habe, war vergeben an Sebastian Preiß. Mhm. Und da musste ich mir natürlich Gedanken machen. Und schlussendlich hat mich dann auch mein Kumpel Stefan Kretschmer mit auf die Idee gebracht und hat gesagt, Mensch, du warst doch gerade in Dallas, hast so ein schönes Erlebnis gehabt. Da liegt doch nahe, mit dieser 41 zu spielen. Ja, und da habe ich Dirk geschrieben, habe gesagt, wäre das okay für dich, wenn ich das machen würde? Und es ist ja auch so ein kleiner Part in seinem Buch, wo das so ein bisschen beschrieben wird. Und deshalb hat das natürlich alles in allem perfekt gepasst. Mhm.
Wie kam es zu der Freundschaft zu Dirk Nowitzki?
Ja, wer weiß oder wer sich mit Dirk Nowitzki mal so ein bisschen beschäftigt hat, weiß natürlich, dass er vom Herzen her Handballer ist. Ja. Sein Papa hat ja auch die große Feldhandballzeit mit geprägt und Dirk hat ja auch, ich glaube, sogar bis zum 14. Lebensjahr Handball gespielt und auch Tennis. Ja, und dann kam leider für die Handballer, sage ich mal, der Wechsel dann eben zum Basketball, für ihn persönlich und für die Basketballwelt natürlich mega, was da so sich entwickelt hat, wie er sich entwickelt hat und die ganze Geschichte. Und er war immer sehr interessiert und dann hatte Kretsche mal für Nike einen gemeinsamen Auftritt mit ihm in Berlin. Und da haben sie dann mal Nummern ausgetauscht und hat er immer nachgefragt bei den großen Turnieren, wie es denn so läuft. Wir haben ihn auf dem Laufenden gehalten. Ja, und so ist dann im Endeffekt diese Freundschaft entstanden.
Mhm. Habt ihr noch Kontakt momentan? Also wie geht's ihm so nach der Karriere? Hat er gesagt, er will erstmal unheimlich viel Eis essen.
Ja, das hat er gemacht. Jetzt ist er schon wieder auf einem neuen Trip und ernährt sich jetzt mal vegan, weil das wollte er ja auch mal ausprobieren. Also Dirk ist ja mal so für unterschiedliche Dinge offen und probiert ja viel aus und beschäftigt sich auch mit dem Thema Ernährung, weil sein großer Förderer Holger Schwindner ja auch immer eine andere Denkweise hatte, was auch den Basketball anbelangt. Ich habe mich auch ganz viel mit Holger in Dallas, wir saßen immer bei den Spielen daneben einander und es macht unheimlich Spaß, sich mit ihm auszutauschen, ja, weil er einfach Dinge im Kopf hat. Wollte er mir zum Beispiel sagen, ja beim Wurftraining, ich habe dann mal zugeguckt beim Wurftraining und hat Dirk gefühlt 500 Wurf gemacht. Und dann hat er gesagt, ja, das müsst ihr doch auch machen. Dann sagt er, Holger, wenn bei uns ein Außen 500 Wurf macht, dann kannst du den im Krankenhaus einliefern, weil die Schulter ist kaputt. Ja, musst du abspringen, Landung. Es wirken ja ganz andere Kräfte wie bei Dirk im Handgelenk, das abzuknicken. Ja? Und deshalb habe ich ihm dann mal versucht, erklärt, wie wir so trainieren. Und das war halt unheimlich interessant. Und wie gesagt, das, was Dirk gemacht hat, es gibt ja einmal im Jahr dieses Champions for Charity, dieses Fußballspiel auch, wo ich auch immer dabei bin.
Ist es jetzt bald?
17. Mai.
Genau,
17. Mai in der Commerzbank Arena in Frankfurt. Und so sieht man sich dann auch immer regelmäßig. Und ansonsten ist er natürlich überwiegend in Dallas unterwegs. Sucht noch so sein Betätigungsfeld. Aber ich denke mal, die Mavs werden da schon was Passendes für ihn finden.
Hat ja auch nicht so finanziell den Druck.
Nein, aber Dirk ist,
kann
ja
man, glaube ich, so sagen.
Dirk ist ja immer einer, der was machen möchte. Dirk ist ja keiner, der jetzt daheim hockt. Natürlich hat er jetzt Zeit für seine Kids und kümmert sich darum. Aber Dirk ist ja einer, der möchte ja beschäftigt sein.
Ja.
Und deshalb,
Also kurz zu dem Thema Gschwendtner, kann ich jedem, der hier gerade zuhört, nur mal, und der ist gerade bei Netflix reingekommen, dieser Film, Der perfekte Wurf, wo nämlich genau diese ganze Beziehung zwischen Gschwendtner und Dirk Nowitzki ja sehr interessant aufgeschlüsselt wird, wo auch diese Handball- und Tennispassage auch so ein bisschen, also Der perfekte Wurf heißt das Ding, ist bei Netflix gerade kostenlos zu sehen, wenn ihr bei Netflix seid, müsst ihr euch auf jeden Fall dringend
angucken. Ich durfte bei der Premiere sein in Köln damals. Ganz tolle Dokumentation, muss
ich sagen. Ist er für dich der größte deutsche Sportler aller Zeiten?
Ist natürlich, wenn du jetzt sagst, gut, aus Sympathiegründen, weil man ihn kennt und so, aber wir haben ja Sportgrößen. Ich bin mit Boris Becker groß geworden. Ich bin mit Michael Schumacher groß geworden. Das sind ja, oder auch eine Steffi Graf, so. Natürlich bist du immer in den Sportarten, wo du eine gewisse Affinität hast. Ich habe früher selbst Basketball gespielt. Ich bin ein Riesenfan von der NBA. Natürlich kann man dann sagen, das ist jetzt die Sportgröße. Aber wir haben ja auch in ganz vielen anderen Sportarten, die lang nicht diese Öffentlichkeit haben. Ja, ich habe ja bei Olympischen Spielen Ruderer, Kanuten, die uns die Goldmedaillen gewinnen, die uns im Medaillenspiegel immer nach oben bringen, die eigentlich international oder auch in der Öffentlichkeit keine Beachtung finden. Das sind für mich auch ganz, ganz tolle Sportler, weil die, was die trainieren, wie viel die trainieren, sieht ja kein Mensch.
Ja.
Ja? Und deshalb tue ich mich immer schwer zu sagen, das ist jetzt der Sportler schlechthin in Deutschland, sondern wir haben ganz viele tolle, große Sportheroen, an denen sich der Nachwuchs orientieren kann. Und Dirk ist mit Sicherheit einer von denen.
Das ist, glaube ich, eine schöne Äußerung und passt halt auch perfekt wirklich in diesen Raum, in dem wir gerade sitzen, weil um uns herum hängen nämlich vom Team Rio noch, also von den letzten Olympischen Spielen, noch alle möglichen Sportler, die wirklich in den buntesten Sportarten da irgendwie erfolgreich gewesen sind. Und hier im Olympiastützpunkt in Heidelberg ist das natürlich auch ein großes Thema, weil diese Sportler natürlich auch eine große Aufmerksamkeit verdienen. Du hast gesagt, du schaust viel NBA. Welche Sportarten verfolgst du neben Basketball und Handball noch so? Was fasziniert dich?
Ja, Tennis ist zum Beispiel auch so eine Sportart. Jetzt Alex Zverev wieder, dass er jetzt wieder aus dem Tief rausgekommen ist, ist eine Sportart. Ich habe halt neben meinem Handball immer sehr gerne Individualsportarten gemacht. Ich habe sehr gerne Tennis gespielt, spiele auch heute noch gerne Tennis, spiele sehr, sehr gerne Golf. Auch Dinge, die man im Freien macht, weil wenn du dich immer nur in der Halle bewegt hast, ging es für mich darum, draußen in der freien Natur was zu machen. Oftmals dann auch bei, oder meistens bei schönem Wetter. Und dann eben eine Individualsportart, weil mich das auch immer fasziniert. Ich wäre jetzt kein Einzelsportler gewesen, weil es mir einfach zu viel Spaß macht, mich in einer Mannschaft zu bewegen. Mit Jungs was zu machen, was zu entwickeln. Aber mir haben diese Individualsportarten unheimlich geholfen, um über mich selbst Dinge zu lernen, die ich dann auch in den Mannschaftssport transportieren konnte. Und deshalb habe ich die Dinge immer sehr, sehr gerne gemacht. Ich spiele aber auch sehr, sehr gerne Beachvolleyball zum Beispiel im Sommer immer. Das ist eine ganz tolle Sportart. Und man merkt, glaube ich, daran, am liebsten mache ich alles, wo ein Ball mit dabei ist. Mhm. Ja, also ich bin jetzt kein Klassiker, mag jetzt keinen Wassersport, so Sachen, sondern ich mache einfach gerne Dinge, wo ein Ball dabei ist. Spiele natürlich auch gerne Fußball, gerade so Charity-Events, und das macht mir am allermeisten Spaß. Mhm.
Wenn man über deine Karriere spricht, kommt man an einem Mann nicht vorbei. Das ist dieser Heiner Brandt. Du hast alle deine Erfolge in der Nationalmannschaft mit ihm erlebt. Was macht ihn zu einem so besonderen Trainer?
Im Endeffekt ist es die Entwicklung auch seiner Persönlichkeit, vielleicht auch aus seinem Schatten mal rauszutreten und bereit zu sein. Weil wenn ich an die Anfänge in der Nationalmannschaft denke, waren so viele Dinge, wo Heiner Brandt da stand und die Nationalmannschaft stand da. Mhm. Und wie sich dann diese beiden Parteien, wir in unserer Entwicklung, aber auch Heiner Brandt in seiner Entwicklung, auch mal vielleicht von seinen Prinzipien abzugehen und die ein bisschen zu lockern und uns dann die Möglichkeit zu geben, uns auch besser zu entfalten, das ist, glaube ich, die allergrößte Qualität, die er hatte und die uns dann auch, ja, zu einer Einheit zusammengebracht hat, wo Heiner Brandt heute sagt, das war so meine Idealvorstellung einer Mannschaft. Und ich muss sagen, ich habe so viele Dinge bei ihm lernen können und dürfen. Und das fand ich einfach das Tolle, dass wir am Anfang gedacht haben, das funktioniert gar nicht. Und am Ende gesagt haben, er hat uns dann natürlich auch Freiheiten gegeben. Er wusste dann auch, die älteren, erfahrenen Spieler sind vielleicht auch mal abends unterwegs. Und er kneift beide Augen zu. Mhm. Wenn die Jüngeren jetzt nicht dabei waren, dann kann man das mal machen. Weil er wusste, am nächsten Tag in der Trainingshalle sind da wieder Jungs, die 200% geben und bereit sind, für den Erfolg zu trainieren, zu kämpfen, mit der Leidenschaft, mit der Begeisterung, die er gerne sehen wollte. Mhm. Ja. Und deshalb muss ich sagen, ist dann auch zwischen uns, ja, ich will nicht sagen Vater-Sohn-Verhältnis, aber es ist ein anderes Verhältnis gewesen wie Trainer-Spieler. Sondern es ist auch heute einfach noch eine Freundschaft. Ne? Weil ich habe ihm zu viel zu verdanken. Und er sagt auch immer, natürlich der WM-Titel 2007 verknüpft er halt auch immer ganz eng mit meinem Namen.
Mhm. 1999, das war mit Sicherheit auch für dich ein super interessantes Jahr. Klingt auch immer erstmal, finde ich, relativ krass, wenn man dann vom TV Nieder Würzbach zum FC Barcelona wechselt. Das klingt nach einem spektakulären Transfer. Wie kam es zu diesem Schritt damals?
Ja, hört sich jetzt ganz toll. Und jetzt im Nachhinein muss ich auch sagen, war es auch ganz toll gewesen. Aber damals war es ja so, ich hatte gerade, ich glaube, ein halbes Jahr vor, einen neuen Dreijahresvertrag beim TV Niederwürzbach unterschrieben, war dabei, gerade Papa zu werden. Wir hatten ein Haus gebaut in Niederwürzbach, also hatten alles im Endeffekt darauf ausgerichtet, in Niederwürzbach zu bleiben, weil wir hatten da ein super Umfeld, auch sportlich mit zwei deutschen Vizemeisterschaften, mit einem Sieg im City-Pokal. Wir waren da gut unterwegs. Ja, und dann hat sich leider was im Bereich des Sponsorings verändert, weil Rudi Harz gesagt hat, Mensch, ich kann das als Mäzen nicht mehr leisten, diese erste Bundesliga, sondern wir müssen uns sponsoringmäßig anders aufstellen. Dann kam eine Firma, die gesagt hat, gut, wir geben da Geld. Das Problem war, diese Firma ist vielleicht eine zu lange Geschichte, hatte schlussendlich dann nicht die Gelder, die versprochen waren.
Okay. Mhm.
Und dann ist das Ganze leider geplatzt, weil es gab ja damals eine Mannschaft mit Stefan Löfgren, Nedjeljko Jovanovic, viele französische Nationalspieler. Also da war ja André Lavrov, da war ja eine Weltauswahl zusammengeholt worden mit einem spanischen Trainer, der leider die Sprache nicht gesprochen hat. Und deshalb kam dann zu den finanziellen Dingen, hat es dann auch sportlich, obwohl man so eine gute Mannschaft hatte, auch sportlich nicht so funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat. Ja, und dann hatte ich eigentlich schon beim TBV Lemgo zugesagt. Mhm. Ja, also dadurch, dass ich ja mit den Jungs in der Nationalmannschaft unterwegs war, haben die gesagt, Mensch, hier Lemgo und so. Und dann hatte ich Finn Holpert eigentlich schon dem damaligen Manager vom TBV Lemgo mein Wort gegeben. Dann waren wir mit der Nationalmannschaft in Norwegen zu Länderspielen. Ich war mit Bogdan Venta auf dem Zimmer, eingebürgerter polnischer Nationalspieler, der auch mal in Barcelona gespielt hat. Mittagspause, Telefon von ihm klingelt und er fängt am Telefon an, Spanisch zu sprechen. Mhm. Und da habe ich so zugehört. Ich habe ja extra mal 2 Jahre in der Schule Spanisch gelernt,
okay,
weil das immer mal mein Ziel, mein Wunsch, mein Traum war, in Spanien auch Handball zu spielen. Und dann habe ich so einzelne Brocken, habe ich dann so verstanden. Und dann legt er auf und dann sagt er, Blecki, das war gerade der Valero Rivera, der Trainer vom FC Barcelona, der möchte dich in Barcelona haben. Und dann, wenn du sowas natürlich hörst, lustigerweise haben wir ein Jahr davor ein Turnier auf Mallorca gespielt mit dem TV Niederwürzbach, mhm, und haben im Endspiel gegen Barcelona dann gespielt, haben da eine Wahnsinnsrutsche gekriegt von denen, aber da war der König in der Halle so, und das sind dann natürlich alles so Sachen, wenn du gegen den FC Barcelona spielen kannst. Natürlich war ich damals schon 29, 30 gewesen, aber das sind dann so besondere Momente nochmal in deiner Sportlerlaufbahn. Und da habe ich so für mich gedacht, oh, das wäre nochmal was, da beim FC Barcelona da mal mitzuspielen. Ne? Ja, und so kam das dann, im Endeffekt ging das alles plötzlich ganz schnell, dass sie sich mit mir treffen wollten, dann haben sie gleich den Vertrag schon mitgebracht, habe ich gesagt, ja, ich muss ja erstmal das übersetzen, ne? War ein spanischer Vertrag, zum Glück war von meinem besten Kumpel, die Freundin war Spanierin, die hat mir dann den Vertrag übersetzt, so, da habe ich Finn Holpert angerufen, und gesagt, Finn, pass auf, ich habe die Möglichkeit, zum FC Barcelona zu wechseln, ich habe dir aber das Wort gegeben, jetzt ist meine Frage, kannst du mich aus diesem Wort entlassen, auch wenn ich es ungern mache, aber das wäre mein größter Wunsch, mein größter Traum. Dann sagt Blecki, wenn du das möchtest, entlasse ich dich deines Wortes und du kannst nach Barcelona wechseln.
Ja. Ist ja eine ehrliche Art, damit umzugehen. Finde ich ja auch gut. Vor allen Dingen, du bist dann ja noch zum TBV Lemgo gewechselt, ein paar Jahre später. Aber kurz, die Liga Asobal war damals noch auf einem ganz anderen Niveau, war von der Stärke fast gleich auf mit der HBL. Bedauerst du so ein bisschen, was aus dieser Liga eigentlich mittlerweile geworden ist, weil sie eigentlich international bis auf den FC Barcelona gar keine Rolle mehr spielt?
Also für unsere Sportart eigentlich eine Katastrophe. Ja, wenn du siehst mit Ciudad Real, damals Portland San Antonio, Irun, Ademar León, da waren ja Mannschaften, die heute alle wirklich Champions League Niveau oder auch die Champions League ja gewonnen haben. Und das ist einfach schade mit dieser Finanzkrise in Spanien. Auch du hast ja nie gedacht, dass es in Ciudad Real schief gehen kann. Ne? Der Besitzer hat ja mal gesagt, wo es dann drum ging, Real Madrid wollte auch Handballabteilung, so wie es der FC Barcelona hat. Und hat der Besitzer ja mal so süffisant gesagt, ey, bevor wir zu Real Madrid gehen, kauf ich den Verein Real Madrid. Ne? Aber plötzlich in der Finanzkrise ging es ja bei ihm dann auch relativ zügig bergab. Und schlussendlich ist der FC Barcelona übergeblieben, weil es einfach ein Weltverein ist, der natürlich in erster Linie auch von der Sparte Fußball lebt. Aber sie sind halt insgesamt super aufgestellt, was Fußball, Basketball, Handball, Rollhockey, Football, Sala, das sind die 5 großen Sportarten, die da gemacht werden. Mit dem neuen Trainingszentrum außerhalb des Camp Nou, was die da gemacht haben. Also das ist ja ein Verein, der auf der ganzen Welt bekannt ist.
Ne? Ja, absolut. Hattest du damals nicht auch ein bisschen Angst, vielleicht aus dem Fokus der Nationalmannschaft zu geraten? Also heute ist die Welt ein bisschen anders. Also wenn ich mir jetzt heute Andy Wolf angucke, da können wir uns die Highlights ja trotzdem noch groß bei Instagram und Co. angucken. Aber damals hätte das ja schon sein können, dass man so ein bisschen aus dem Fokus gerät.
Es war auch so ein bisschen als Hintergedanke, aber Heiner Brandt hat mir dann versprochen, dass er auch mal kommen wird, gucken wird und dass ich mir da keine Gedanken machen soll. Deshalb ist dieser Gedanke dann auch relativ schnell verflogen. Man darf ja auch nicht vergessen, ich habe ja dann auch noch mal in meiner Entwicklung, wie gesagt, obwohl ich schon 30 war, habe ich ja noch mal einen Wahnsinnsschub bekommen da in Barcelona, weil du vom ersten Trainingstag an bist du in diese Halle gekommen und hast gleich eigentlich vermittelt bekommen, beim TV Niederwürzbach war ich ja mal gewohnt zu verlieren, beim VfL Friedenbeck, und das Wort verlieren, ja, gab es beim FC Barcelona gar nicht. Ja? Also das hast du relativ zügig mitgekriegt, dass auch manch eine Trainingseinheit intensiver war wie ein Spiel zum Beispiel. Ja? Und das waren einfach Dinge, die ich dann für meine Karriere, auch die Denkweise, auf im Spielfeld zu gehen und sich mit dem Thema Verlieren gar nicht zu beschäftigen, sondern du gehst nur auf das Spielfeld, beschäftigst dich im Endeffekt, wie hoch du das Spiel gewinnst. Ja? Und das fand ich ganz, ganz toll, das nochmal da in Barcelona erleben zu dürfen. Und das habe ich dann auch versucht, mit nach Lemgo zu nehmen und da immer wieder zu leben. Deshalb war das ein Hintergedanke, da aus dem Fokus der Nationalmannschaft zu geraten. Aber B, hat mir Heiner Brandt im Endeffekt diese Angst genommen. Und deshalb war es überhaupt gar kein Problem gewesen.
Was das angeht, hat sich heute auch nichts geändert. Man kann, das habe ich mal festgestellt, man kann lustigerweise nicht auf den FC Barcelona wetten. Das ist nicht möglich. Also man kann in der Liga, in der spanischen Liga, kann man bei deutschen Wettanbietern nicht auf den FC Barcelona wetten. Das ist einfach nicht möglich. Dieser Button ist einfach deaktiviert, weil die halt, weiß ich wie viele Jahre kein Spiel mehr verloren haben. Du bist dann zum, ich sag mal, TBV Deutschland gewechselt. Damals waren das viele Nationalspieler, bist dann auch deutscher Meister geworden, hast den Pokal gewonnen und dann 2007, nach dem großen Ereignis, nach der Heim-WM, bist du mit damals vielen Nationalspielern auf polnischer Seite wie auf deutscher Seite zu den Rhein-Neckar-Löwen gewechselt. Das ist ja auch der Grund, warum wir heute hier quasi zusammensitzen. Was waren damals die Gründe dafür, in diese Rhein-Neckar-Region zu wechseln, zu diesem Projekt zu wechseln, was ja damals auch nicht unbedingt voll mit Sympathien gesteckt hat?
Genau, aber für mich war halt immer meine Familie ganz, ganz wichtig. Mhm. Und unser Sohn war in der zweiten Klasse gewesen. Und wir haben immer gesagt, unser Lebensmittelpunkt soll noch mal wieder in Niederwürzbach sein. So, jetzt gab es zwei Möglichkeiten. Eine Möglichkeit wäre gewesen, um 2 Jahre noch mal beim TBV Lemgo zu verlängern, was mein Wunsch gewesen wäre. Jetzt muss man dazu sagen, damals vor der Weltmeisterschaft hatte ich Gespräche mit Jan Holpert geführt, mit Finn Holpert, dem Manager vom TBV Lemgo. Und man hat mir mehr oder weniger nur einen Einjahresvertrag in Aussicht gestellt. So. Und wie gesagt, ich wollte gerne 2 Jahre, weil mir auch die Lehrer gesagt haben, für ein Kind wäre es halt schwer, sag ich mal so, nach der 3. Klasse zu wechseln, in eine neue Umgebung, dann nochmal nach der 4. Klasse gleich wieder wechseln in eine neue Umgebung. Deshalb entweder nach der 2. oder nach der 4.
Irgendwann geht es halt nicht mehr nur um Sport. Ne?
Nee. Das ist halt und so. Deshalb war für mich die Familie ganz, ganz wichtig. Und dann hat mich Thorsten Storm, der damalige Manager von den Rhein-Neckar-Löwen, schon vor der Weltmeisterschaft kontaktiert. Weiß nicht, vielleicht hat er um die Problematik, die ich mit dem TBV Lemgo hatte, vielleicht gewusst, irgendwo mitbekommen. Hat gesagt, Blecki, spiel mal die Weltmeisterschaft und dann würde ich mich gerne mal mit dir unterhalten. Mhm. Ne? So, und dann kam ja diese Weltmeisterschaft und ich kam nach Hause und plötzlich ruft mich Finn Holpert an und sagt, Blecki, kommst du ins Büro, den Vertrag unterschreiben? Da habe ich gesagt, Finn, was für ein Vertrag? Du wolltest mir doch keinen Vertrag geben, so wie ich es wollte. Ne? Ich habe jetzt erstmal noch andere Gespräche. So. Und dann habe ich halt mit Thorsten Storm gesprochen, habe mit meiner Familie gesprochen, weil alles, was ich entschieden habe, habe ich immer mit meiner Frau zusammen entschieden. Habe dann immer so Pro und Contra aufgeschrieben, um einfach auch schwarz auf weiß zu sehen, was sind die Vorteile, was können die Nachteile sein. So, und habe ich auch die Perspektive, die Thorsten Storm hier aufgezeigt hat, mit Henning Fritz, mit Olli Rogisch, mit Uwe Gensheimer, Patrick Grötzky, also viele Jungs, mit denen ich auch gerne in der Nationalmannschaft zusammen gewesen bin. Auch die Perspektive der Mannschaft, die sportliche, das waren ja keine schlechten Spieler, die da waren, sondern das waren ja richtige, gute Nationalspieler. Also die sportliche Perspektive hat dann auch irgendwo gereizt. Ja, und schlussendlich dann die Situation, die sich in Lemgo ergeben hat, hat mich dann dazu bewogen zu sagen, gut, Lebensmittelpunkt wird nochmal nach Niederwürzbach verlegt. Kian geht in die Grundschule in Niederwürzbach. Ich habe gleichzeitig eine Wohnung in Östringen gehabt, eine ganz, ganz tolle. Und habe dann aber auch viel die Möglichkeit gehabt zu pendeln, auch viel daheim zu sein, aber auch dann in Östringen zu sein. Und so hat sich dann im Endeffekt diese Situation ergeben, dass dann eben dieser Wechsel aufgrund der familiären Situation, die den Hauptausschlag gegeben hat, gepaart mit diesem sportlichen Reiz einfach nochmal, auch hier die SAP Arena in einer der schönsten Arenen Deutschlands zu spielen, Das waren dann einfach so die Beweggründe, zu sagen, wir machen das jetzt nochmal. Und natürlich im Sport spielen auch finanzielle Dinge ganz klar eine Rolle. Und das war ein gutes Angebot von den Rhein-Neckar-Löwen gewesen. Und deshalb waren alle Dinge zusammen, haben für mich ein Puzzle ergeben, wo ich gesagt habe, damit kann ich jetzt sehr gut leben.
Der große sportliche Erfolg ist dann damals eigentlich ausgeblieben. Henning Fritz war ja auch schon mal bei uns zu Gast. Der hat damals angedeutet, Zitat, Haufen großer Stars, aber kein wirkliches Team, das da zusammengefunden hat damals. Wo liegen für dich die Hauptunterschiede zwischen den Löwen von damals und den Löwen, die jetzt dann tatsächlich dann auch mal zwei Meisterschaften gewonnen haben?
In der Zusammensetzung der Mannschaft, in der Philosophie des Trainers, es ist alles zusammen. Ja, also ich habe ja Thorsten Storm damals auch gesagt, weil ich war ja dann auch Kapitän bei den Rhein-Neckar-Löwen gewesen und wir haben ja so viele Gespräche geführt innerhalb der Mannschaft und Henning Fritz hat es ja auch auf den Punkt gebracht, dass wir es einfach nicht geschafft haben, eine Mannschaft, ein Team aufs Spielfeld zu bringen, das auch eine Sprache spricht. Auf dem Spielfeld wie auch in der Kabine. Und das war einfach leider das große Problem gewesen und deshalb habe ich zu Thorsten Storm gesagt, wenn ihr hier erfolgreich sein wollt, müsst ihr die Philosophie innerhalb und die Mentalität innerhalb der Mannschaft ändern. Mhm. Und das hat ja der Verein dann wirklich richtig gut sukzessive gemacht. Zum Beispiel mag ich unheimlich, das heißt nicht, dass ich andere Spieler nicht mag, aber ich habe mit vielen Nordländern zusammengespielt, Staffan Olsson, Logi Gerson, also ganz, ganz tolle Handballer, Øystein Havang, Norwegen, ganz, ganz tolle Handballer, ganz tolle Menschen. Und die leben diesen Sport mit der Philosophie, wie ich sie auch gerne lebe. Ja? Und da hat man ja dann angefangen, diese Philosophie in der Mannschaft zu ändern. Und sukzessive ist man dann auch dem Erfolg deutlich näher gekommen, sodass man dann einen Europapokal gewinnen konnte, zwei deutsche Meisterschaften, den Pokal. Und das war einfach die Wandlung, die dieser Verein genommen hat. Und ich glaube, auch die Identifikation der Leute hat sich deutlich gesteigert und verbessert.
Das heißt, du siehst die Entwicklung der Rhein-Neckar-Löwen seit der Zeit eigentlich fast grundweg positiv?
Sehr positiv, ja, sehr positiv. Ne? Auch, wie ich sage ja, letzte Woche, was ich da in der Arena wieder erlebt habe, das Umfeld, es hat sich alles so positiv weiterentwickelt und es ist wirklich ein sehr angesehener Verein, denke ich mal, auch in Deutschland geworden. Und ein Martin Schwalb wäre ja auch nicht zu jedem Verein gegangen.
Hat er ja auch gesagt.
Ja? Sondern es kamen für ihn zwei oder drei Vereine in Frage.
Ja.
Und dazu gehören natürlich die Rhein-Neckar-Löwen, weil sie eben diese Entwicklung vollzogen haben.
Freuen wir uns sehr drüber. Wir kommen zur allerletzten Kategorie und auf die freue ich mich ja immer ganz besonders. Denn jetzt kommen wir zu den Fragen, die wir aus der Mannschaft haben für dich.
Na, da bin ich ja mal gespannt. Ja.
Löwen fragen Löwen.
Beziehungsweise in dem Fall Löwen fragen Ex-Löwen. Olli Rogisch lässt fragen. Blacky, wir haben uns alle immer gefragt, warum du diese Nasenpflaster beim Spiel getragen hast.
Hat mal angefangen, eine Zeit, wo ich mal ein bisschen erkältet war und die Nase zu war. Und dann hat unser Physio gesagt, Mensch, oder beziehungsweise habe ich es mal im Fernsehen gesehen beim American Football, dass die Jungs solche, diese Breathright-Nasenstrips haben. Und dann hat unser Physio mal gesagt, er hätte mal welche geholt, ob ich es mal ausprobieren wollte. Habe ich es mal im Training ausprobiert. Und die Nasenflügel wurden wirklich geweitert und du hast besser Luft gekriegt. Und deshalb habe ich es dann einfach auch, ich bin auch so ein bisschen ein Spieler, der einige Rituale hatte immer. Und deshalb, ja, habe ich gemerkt, es hat mir geholfen, genauso wie die Fitline-Produkte mir geholfen haben. Und deshalb habe ich immer mit diesem Nasenpflaster gespielt. Sah vielleicht nicht immer gut aus, aber
war ja auch in der Fußball-Bundesliga eine Zeit lang ganz angesagt. Also ich erinnere mich an Ingo Anderbrügge zum Beispiel, ist einer von denen, bei denen es mir am meisten aufgefallen ist, als Schalke-Fan natürlich, der ja auch mit diesem Ding da immer rumgelaufen ist.
Ja, also wie gesagt, mir hat es einfach geholfen und das ist für mich das Wichtigste, wenn mir was hilft.
Nicht alles, was hilft, ist schön, aber genau, wenn es hilft, hilft es.
Das ist das Wichtigste, ja.
Dann habe ich eine Frage, die spiele ich dir vor. Die kommt nämlich von Uwe Gensheimer. Der fragt:
Ja, hi Blacky. Ich wollte nur mal kurz nachfragen, warum du damals immer so eine extra Wurst gemacht hast und immer extra deinen Stuhl mit in die Halle gebracht hast und dein Sitzkissen. War da irgendwas mit der Po-Muskulatur nicht ganz in Ordnung? Das habe ich mich damals als junger Spieler nicht getraut zu fragen. Das interessiert mich heute leider noch brennend. Also viel Spaß beim Podcast. Ciao.
Das finde ich eigentlich am besten, dass er sich nicht getraut hat, dich zu fragen damals.
Ja, Uwe ist ja sonst nicht so. Ne?
Ja, also, das stimmt.
Eigentlich ist er ja nicht auf den Mund gefallen, aber anscheinend war dann doch noch ein bisschen Respekt da gewesen. Also ehrlich gesagt, es hat sich irgendwann mal, der Stuhl stand da mal, ich habe mal drauf gesessen und dann hat sich das irgendwie zu so einem Running Gag entwickelt, dass immer mein Drehstuhl da in der Halle stand und wenn dann Trinkpause war, habe ich auf diesem Stuhl gesessen, der Conny, unser Betreuer, dann hatte ich mal ein schönes Kissen gehabt. Das liegt heute noch auf meinem Schreibtischstuhl bei mir daheim. Ja? Liegt noch mein blau-gelbes Kissen.
Sehr geil.
Mit Blackie drauf. Und und der Stuhl war dann Kult gewesen. Und ich war ja auch nicht mehr der Jüngste gewesen. Und deshalb war es immer angenehmer, auf einem weichen Stuhl wie auf einer harten Bank zu sitzen.
Das kann ich mir gut vorstellen. Dann hat sich in der letzten Episode noch eine Frage ergeben, denn die war ja mit Steffen Fäth. Ich frage ich den mal, wie das mit dir so war, mit dem 18-jährigen Steffen Fäth, der da in der Kabine rumgelaufen ist.
Ja, ich weiß noch, einmal bin ich mit ihm Kopf an Kopf gerannt im Training.
Oh.
Vielleicht kann er sich da auch noch erinnern.
Oh, ja, vielleicht, wenn bei Löwen fragen Löwen, wir haben ja gleich schon eine Frage, die wir dann aufrechnen mit dir. Erinnerst du dich noch daran, dass du quasi dem Steffen Fäth eine Kopfnuss verpasst hast? So klingt das für mich.
Also, ich weiß, dass da mal eine Situation gewesen ist. Abwehrangriff hatten wir gespielt, weiß ich noch. Aber ich habe das jetzt, hätte das nicht gesagt, hätte ich es nicht sagen können. Ne? Also aus der dunklen hintersten Erinnerung kann ich mich noch versuchen zu erinnern, dass da mal eine Situation war. Aber die habe ich nicht so wahrgenommen, dass die besonders schlimm war. Ne?
Vielleicht war sie auch so besonders schlimm, dass du dich nicht mehr daran erinnern kannst.
Das kann auch sein, dass mein Langzeitgedächtnis einen mitgekriegt hat. Und ja, aber wie gesagt, es war alles halb so wild.
Es geht ja heute offensichtlich allen wieder gut.
Zum Glück.
So, wir kommen zu den Fragen von den Social-Media-Portalen. Bei Instagram fragt der Heißenrunner, Oliver Rogisch hat ja über deine Rituale geschmunzelt. Wie viele hattest du denn wirklich?
Pff, viele. Die Zahl kann ich jetzt gar nicht. Ich müsste nochmal so meine Rituale, wenn ich in die Kabine gekommen bin, da ging es immer los, dass ich unserem Physio immer eine Frage gestellt habe, er mir immer dementsprechend geantwortet hat, ich dann wieder. So ging es eigentlich los. Dann ging es immer drum, bei mir wird immer zuerst die linke Socke angezogen, der linke Schuh angezogen. Also es sind so viele Dinge. Ich bin immer im Endeffekt der Letzte gewesen, der aus der Kabine rausgegangen ist. Das hat sich über die Jahre so eingespielt. Wie gesagt, meine Mitspieler haben sich ab und zu mal lustig drüber gemacht. Aber für mich hat es einfach zu der Konzentration, mich auf ein Spiel vorzubereiten, dazugehört, weil das waren so die Anker, wo ich gewusst habe, jetzt muss ich mich in die Konzentration und in die Bereitschaft bringen, mein Körper. Und da haben mir einfach diese Dinge immer geholfen.
Also bist du auch abergläubisch, kann man sagen?
Kann man so sagen, ja.
Okay. Corinna Dörfler schreibt bei Facebook, wie bist du auf die Kombi Salzstangen und Vitamalz gekommen?
Ich sag mal notgedrungen. Auch damals hat sich ja die physiotherapeutische oder ärztliche Abteilung Gedanken über schnelle Regeneration gemacht. Gerade wenn du so eine Weltmeisterschaft spielst, wo du drei Spiele, sag ich mal, in vier Tagen machst, geht es darum, schnell zu regenerieren zwischen den einzelnen Spielen. Und man hat damals festgestellt, dass Salzstangen mit dem Salzgehalt und alles plus dann eben auch der Zucker aus Malzbier, das wäre die optimale Kombi. Es gab immer noch Rosinen dazu, aber ich hasse Rosinen, das ist für mich das schlimmste Lebensmittel. Deshalb habe ich die nicht gegessen. Aber Salzstangen haben mir geschmeckt, Malzbier habe ich sehr, sehr gerne getrunken und deshalb, wenn du das dann sowas vorgesetzt kriegst zum Thema Regeneration, was Besseres gibt es ja eigentlich nicht.
Ne? Ich habe als Kind Vitamalz geliebt, so extrem geliebt, dass ich dann, als ich dann so meine erste eigene Wohnung und sowas alles hatte, mich eigentlich ausschließlich von Vitamalz oder von Malzbier ernährt habe. Und ich habe mir mit diesem Malzbier, ja, jetzt haut er mir auf den Bauch, zu Recht auch, ich habe mir mit diesem Malzbier so dermaßen den Magen verdorben, weil es wirklich, also ich habe so eine Kiste Malzbier, pro 4-5 Tage locker. Ganz locker sogar. Seitdem packe ich das Zeug nicht mehr an, komischerweise. Aber es klingt für mich nach einer geilen Kombi, Salzstangen und Vitamalz. Aber ist das nicht auch so eine Kombi, die man auch damals immer trinken musste, wenn man so Magen-Darm und so hatte?
Ja, aber ne? Da war eher Salzstangen und Cola, glaube ich.
Ach, Cola, ja, stimmt.
Malzbier wäre da, glaube ich, nicht so gut gewesen, aber Cola, das war dann immer... Und das ist ja auch heute noch ein altes Hausmittel, dass wenn Durchfall oder sonstiges ist, empfiehlst du ja auch immer noch Salzstangen und Cola. Und ja, ist natürlich schön, wenn Dinge, die dir schmecken, auch gleichzeitig die Regeneration fördern.
Ne? Ja. Wie intensiv wurde der Weltmeistertitel 2007 gefeiert, fragt Lukas Morsch.
Sehr intensiv. Obwohl ja alle relativ kaputt waren, aber das war eine legendäre, sensationelle Party. Wir hatten ja so zwei Lager in der Mannschaft, so die Jüngeren, die gerne gesagt haben, Mensch, wir wollen in eine Disco nach Köln und da feiern. Und wir, die etwas älteren, erfahrenen, der Hotelwirt in Wiel hat gesagt, Jungs, ich mache für euch eine Feier, ich stelle euch alles zur Verfügung. Ihr habt einen Raum, ihr habt einen DJ, ihr habt Essen, ihr habt Getränke. Ich mache für euch alles, wenn ihr Weltmeister werdet. Ihr könnt eure ganzen Freunde, Bekannte, die können bei mir im Hotel übernachten. Und ich mache für euch eine Mega-Party. Und das fanden wir, die etwas Älteren, fanden da sehr, sehr charmant, dieses Angebot. Auch mit unseren Freunden, Familien im engsten Kreis wirklich zu feiern. Und jetzt nicht mit der breiten Öffentlichkeit. Ja. Die hatten wir ja auf dem Rathausbalkon gehabt. Das war alles super und alles toll. Aber dann diese Feier in den eigenen vier Wänden, sage ich mal, war super. Also es war eine ganz, ganz tolle Feier. Ging natürlich auch bis in die Morgenstunden. Und dann hat man ja den einen oder anderen in unterschiedlichen Fernsehsendungen auch noch gesehen oder bei Interviews gesehen. Und dementsprechend war der eine oder andere auch angeschlagen gewesen.
Ist es nicht bei Malzbier geblieben?
Nein, nicht ganz.
Tanja Joachim schreibt bei Facebook, was hat sich am Kreisläuferspiel verändert seit deiner Zeit?
Ja, sind wir im Endeffekt nochmal wieder in meinen Anfängen, sage ich mal. Mitte, Ende der 80er Jahre waren ja Kreisläufer eher kleine, bewegliche Spiele, also Kreisläufer. Und dann gab es ja Ende der 80er, Anfang der 90er, kamen ja die Russen plötzlich mal auf die Idee, 2x2 Meter im Quadrat Leute an den Kreis zu stellen, die dann die Hände hochmachten. Oder sie fingen ja dann auch mit diesen Bodenpässen an zu arbeiten. Und so entwickelte sich dann plötzlich das Kreisläuferspiel, ich will nicht sagen zu dem Kreissteherspiel, aber so hat sich einfach die Spielweise der Kreisläufer dann auch verändert, dass man eben große, kräftige Spieler an den Kreis gestellt hat. Und ich bin ja zum Kreis gekommen, weil ich 3 Jahre im Tor gespielt habe. Und dann war ich so klein und schmächtig. Und dann gab es damals für mich im Endeffekt, ich konnte auch nicht so feste werfen. Deshalb hat man gesagt, gut, Blecki, du stellst dich an den Kreis, dann musst du auch nicht so weit werfen. So, und du kannst gut in die Lücken laufen, du bist klein und schnell. Und dann im Endeffekt in der B-Jugend, erstes Jahr A-Jugend, bin ich nochmal gefühlt 20 Zentimeter gewachsen in einem Jahr. Und dann kam natürlich die Spielweise, die international dann gefordert war, kam meinem Wachstum natürlich dann entgegen. Und so konnte ich im Endeffekt beide Spielweisen so in einer Position so ein bisschen vereinen. Und das ist eigentlich die gravierendste Veränderung. Wenn man jetzt sieht, Kohli ist natürlich auch nicht klein, aber der hat ja auch noch so eine Spielweise, die ein bisschen anders ist, wie zum Beispiel von einem Pegeler oder Winczek zum Beispiel gesehen. Und deshalb ist natürlich für jeden Trainer, der so unterschiedliche Kreisläufer hat, ist natürlich Gold wert, wenn ich den dann jeweils so einsetzen kann, wie ich es gerade brauche. Ne?
Ja, ist halt keiner für einen Innenblock dann dadurch, durch seine Größe, die da so ein bisschen fehlt. Und dann sind wir wieder bei der Wechselei und sowas. Also das hat alles immer seine Vor- und seine Nachteile, glaube ich. Heutzutage ist das so breit gefächert, dieses Spiel am Kreis. Ist auch ein sehr spannendes Thema. Da kann man fast einen eigenen Podcast noch zu machen. Christoph hat uns geschrieben, auch über Instagram, ist die letzte Frage für heute. Was gehört zu den wichtigsten Dingen, die du Jugendspielern weitergibst?
Die allerwichtigste, also man muss ja ein bisschen differenzieren. Ich habe ja jetzt glücklicherweise mit Jugendspielern beruflich zu tun, die auch sehr leistungswillig sind. Mhm. Ich habe natürlich auch Jugendspieler, die ich im Handballcamp habe, die das auch überwiegend freizeitmäßig machen. Da gebe ich immer denen mit, dass sie das Ganze mit Spaß, Freude und Begeisterung machen sollen. Sich in einer Mannschaft zu bewegen, diese sozialen Kontakte, das Umfeld, das einfach mitzunehmen, auch für den beruflichen Werdegang, Dinge aus dem Sport zu nutzen. Das sind immer die Dinge, die ich da den Kids mitgebe. Und Kids, die mehr erreichen wollen, ist die Grundlage. Natürlich auch Spaß, Freude und Begeisterung, das ist immer die Grundlage. Aber in erster Linie geht es dann darum, diszipliniert zu sein. In allen Bereichen. Mhm. Ja? Diszipliniert zu sein auf dem Spielfeld, diszipliniert zu sein außerhalb des Spielfeldes, keine Dummheiten zu machen. Und die zweite Sache ist, einfach fleißig zu sein. Weil Fleiß wird am Ende des Tages immer belohnt. Mhm. Und wenn ich diszipliniert bin, meinen Zielen, meinen Wünschen, meinen Träumen nachstrebe, mir die vielleicht auch mal aufschreibe, um zu sehen, ich komme jetzt vielleicht mal von meinem Weg ab. Und ich sage immer so, stellt euch eine Karriereleiter vor. Und wenn ich eine Leiter hochgehe, kann auch mal eine Sprosse durchbrechen und ich falle wieder runter. Das ist aber kein Beinbruch, sondern dann gilt es wieder aufzustehen, weiterzumachen. Und dafür brauche ich eine Disziplin und ich muss fleißig sein und darf mich da nicht von meinem Weg abbringen lassen. Und das sind so die zwei wichtigsten Dinge, wo ich sage, neben den anderen Grundlagen ist Disziplin und Fleiß sind die Dinge, die sie mitbringen müssen, wenn sie in ihrem Leben im Sport mal erfolgreich sein wollen.
Das klingt gut. Das ist ein wunderbares und schönes Schlusswort für diese Folge von Ein Team, ein Podcast mit Blacky Schwarzer. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Und die nächste Folge von Ein Team, ein Podcast, die gibt es natürlich wieder in 2 Wochen. Da könnt ihr euch schon auf den nächsten Gast freuen. Oder wir sehen uns einfach live in der Halle, denn wie wir ja auch in dieser Folge besprochen haben, wollen wir mit den Rhein-Neckar-Löwen noch möglichst viel erreichen in dieser Saison. Also, vielen, vielen Dank, Blacky. Wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Das war Ein Team, ein Podcast. Jetzt bei Spotify oder iTunes abonnieren. Bis zum nächsten Mal.